schon schön, so kleine Mäuse. Ha. Auch das ist der normale Familienalltag von Familie, dass es Nachwuchs gibt, dass es was Kleines gibt. Sehr, sehr schön. Und da sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Wir machen heute weiter in der Predigtreihe Porträt eines Königs über David. Und heute schauen wir uns mal gemeinsam die Familie, jetzt bin ich aber laut, oder? Die Familie von David an. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du glaubst, dass deine Familie ganz schön krass ist und du denkst, wow, wir haben so viele unterschiedliche Typen, wir haben Auf und Abs, wir haben Streit und Frieden, wir sind echt eine heftige Familie, dann pass mal auf. Damit bist du nicht alleine. Der David hatte auch eine richtig krasse Familie. Und die schauen wir uns gemeinsam einfach mal an. Das fängt schon an, dass wir in der Bibel lesen, dass der David mehr als nur eine Frau hatte. Und dass er Kinder von unterschiedlichen Frauen hatte. Aber, das sei am Anfang gleich gesagt, dieser Fakt, der sollte uns nicht in Verwirrung oder Verwunderung bringen. Das war einfach in der damaligen Kultur tatsächlich gang und gäbe. Also wenn wir das heute lesen, kommt uns das sehr seltsam vor. Aber damals war das nicht wirklich schlimm, weil das war einfach der Kultur entsprechend. Doch, dass David in seiner Ehe fremdgegangen ist und aus diesem Fremdgehen auch noch ein Kind entstanden ist, also dieses Fremdgehen an sich, war auch in der damaligen Kultur Sünde. Dieses Kind, welches aus dem Fremdgehen entstanden ist, das ist geboren und wurde dann ganz schnell krank und ist dann gestorben. Da haben wir letzte Woche von gehört. Und stellt euch einmal kurz vor, was das für eine Herausforderung für eine Familie ist. So ein Ereignis, das ist richtig, richtig krass. Des Weiteren hatte David oder Davids Kinder hatten Besonderheiten, so möchte ich es mal nennen, in ihrem Leben. Zwei Kinder von David, die waren hinter seinem Thron her. Die wollten Macht haben. Die hatten Machtstreben in sich. Der eine Sohn von David vergewaltigte seine Halbschwester, sodass die Tochter von David Opfer sexueller Gewalt wurde. Und der andere Sohn von David brachte den Halbbruder um, aus Rache, weil er seine Schwester vergewaltigt hatte. Und das nur mal, um so ein paar Highlights aus Davids Familienleben zu nennen. Im Allgemeinen kann man tatsächlich sagen, wenn man die Bibel durchliest und sich die Familie von David anschaut, das ist nicht so die harmonische Familiengeschichte. Das hat auch jetzt nichts so mit der Bilderbuchfamilie zu tun, wie wir uns das vielleicht so ausmalen. Also kannst du jetzt schon ganz beruhigt sein, wenn du denkst, dass du eine komische Familie hast, voll Herausforderung, du bist nicht alleine. David hatte auch eine richtig krasse Familie. Dadurch, dass diese Familiengeschichten aber so unglaublich facettenreich sind, kann ich heute nur noch einen kleinen Teil daraus nehmen, den ich aber als einen entscheidenden Faktor empfinde. Ich möchte mit uns zusammen Davids Haltung Absalom gegenüber ansehen. Absalom, das war Davids Lieblingssohn. Und Absalom war auch derjenige, der so wütend auf seinen Halbbruder war, dieser Halbbruder hatte seine Schwester vergewaltigt, dass er ganz, ganz strategisch und aus lauter Rache den umgebracht hat. Also Absalom war ein Mörder. Für David eine ganz doofe und verzwickte Situation. Allein über diesen Rollenkonflikt von David an dieser Stelle der Geschichte könnte man eine ganze Predigten schreiben. David war jetzt Vater und König eines Mörders. Er war aber auch Vater einer Tochter, die vergewaltigt wurde. Genauso war er auch Vater des Vergewaltigers und Mordopfers. Und um das Ganze noch zu vervollständigen, auch noch Ehemann. Das Chaos, oder? Als ich das vorbereitet habe, dachte ich, das muss ich euch hier auf die Folie geben, weil das ist so ein Durcheinander. Da kommt die beste Daily Soap nicht mit. Und das war Realität bei David in seinem Leben. Zudem kommt noch, dass Absalom tatsächlich später den Thron seines Vaters erworben hat oder sich erobert hat. Ich habe mich als Mama gefragt, wie ich mit so einer krassen Situation umgegangen wäre. Ich glaube, der David, den hat es ganz schön zerrissen innerlich. Das war eine ganz schöne Zerreißprobe. So viele Rollen, so viel hin und her. Wie wäre ich damit umgegangen? Und genau diese Frage möchte ich gerne an dich weiterreichen heute Mittag. Wie würdest du als Mutter, als Vater, als Oma, Opa, Onkel, Tante, Schwester, Bruder, welchem Verwandtschaftsverhältnis du auch immer hättest, mit all dem umgehen? Und ja, die Bibel bezieht sich jetzt hier auf die leibliche Familie. Aber all diese Prinzipien und all die Herausforderungen, die uns hier dargestellt werden, die können wir auch eins zu eins in die Gemeindefamilie mit übertragen. So dass ich jeden heute wirklich mit dieser Frage konfrontieren möchte. Entweder im Kontext der leiblichen Familie oder aber im Kontext der Gemeindefamilie. Wie würde ich damit umgehen? Wie würde ich mich verhalten, wenn meine Familiensituation so verzwickt aussehen würde? Ich für mich bin mir ziemlich sicher, dass ich krass herausgefordert wäre, dass ich gefühlt überfordert wäre, dass ich körperlich wahrscheinlich am Ende meiner Kräfte wäre, weil mein Gehirn nur noch am Rattern wäre und meine Gefühle Chaos und Achterbahn fahren würden. Ich würde krass an meine Grenzen kommen. Ich bin stark herausgefordert, garantiert, wenn ich so eine Situation gehabt hätte. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Das könnt ihr ja nur für euch selbst beantworten. Aber lasst uns doch mal schauen gemeinsam, wie David mit Absalom umgegangen ist. Und dafür habe ich euch einen kleinen Clip mitgebracht.
Von allen Kindern, die König David hatte, gab es einen, den er besonders liebte. Sein Name war Absalom. Absalom war schön und hatte lange, wunderschöne Haare, mit denen er die Menschen beeindruckte. Eines Tages brachte Absalom seinen Halbbruder aus Rache um. Das machte David sehr traurig. Von da an lebte Absalom 3 Jahre im Exil. Trotz der Unstimmigkeiten zwischen den beiden vermisste David seinen Sohn. Absalom war so weit von ihm entfernt. Nach 3 Jahren sagte David, dass Absalom wieder zurück nach Jerusalem kommen darf. Und Absalom kam. Aber Absalom hatte sich verändert. Als er weg war, wuchs sein Ärger auf seinen Vater David. Der Ärger machte ihn kühl und rachsüchtig. Absalom entschied, dass er ein besserer König als David sein würde. So machte er sich daran, David vom Thron zu stoßen. David flüchtete in dieser Zeit vor seinem Sohn. Er stellte sich eine Armee zusammen, um seinen Thron von seinem Sohn Absalom zurückzubekommen. Er sandte seine Armee mit der Mission aus, seinen Thron zurückzuerobern, ohne dabei seinen Sohn Absalom zu töten. Obwohl viel Schlimmes passiert war, liebte David seinen Sohn Absalom und war traurig, dass er gegen ihn kämpfen musste. Doch es kam zum Kampf zwischen Davids Armee und Absaloms Armee. Trotz der Anweisung Davids wurde Absalom getötet. David hatte seinen Thron zurück, aber er hatte seinen Sohn für immer verloren. Seinen Sohn Absalom verloren zu haben, brach David das Herz. Durch all den Streit und die Kämpfe hatte David nie aufgehört, Absalom zu lieben. Doch seine Liebe musste reifen. Gott half David nicht nur über seine Trauer hinweg.
Ich hoffe, dass wir durch den Clip eine kleine Ahnung davon bekommen haben, dass David trotz all dem Bösen, was passiert war, Absalom immer noch liebte. Er war traurig, so sagte uns die Bibel. Und schlussendlich, ganz am Ende der Geschichte, sehen wir, dass der Tod Absaloms David wirklich in eine tiefe Traurigkeit hineingestürzt hat. In der Bibel finden wir folgenden Vers in 2. Samuel 19,1. Da steht, da wurde der König von seinen Gefühlen überwältigt. Er stieg hinauf in das Zimmer über dem Tor und weinte. Noch im Gehen klagte er, mein Sohn Absalom, wäre ich doch nur an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Spätestens hier erkennen wir deutlich die Liebe des Vaters. Er trauert wirklich zutiefst. An keiner anderen Stelle, ganz interessant, in der Bibel finden wir einen Hinweis, dass David jemals so eine Emotionalität gezeigt hat auf den Tod eines Kindes. Er hat einige andere Kinder auch schon verloren, aber so diese Emotionalität finden wir nur an dieser Stelle. Und für mich stellt sich die Frage, wie hat das David geschafft, bei all dem Bösen an dieser Liebe an Absalom festzuhalten? Und ich glaube, dass David zutiefst verwurzelt und gegründet war in der Liebe Gottes. Was meine ich damit? Ich bin davon überzeugt, dass David sich sehr wohl der Liebe Gottes bewusst war. Er wusste, dass diese Liebe, diese göttliche Liebe, Vergebung, Gnade, Liebe ohne Bedingung, Liebe ohne Leistung und ohne Position beinhält. David selbst hat das in seinem Leben immer und immer wieder erlebt. Er hat die Vergebung seiner Sünde erlebt. Er hat erlebt, wie Gott ihm den Ehebruch und die Anstiftung des Mordes vergeben hat. Er hat erlebt, wie er als kleiner Hirtenjunge gebraucht wurde, um den Riesen Goliath zu bekämpfen, zu töten. David hat erlebt, Kampf, dass Gott ihm die Anweisung gegeben hat, was er zu tun hat und was nicht. Und dass Gott treu an seiner Seite steht. David erlebte diese göttliche Liebe Tag für Tag in unterschiedlichen Facetten. Und er wusste genau, was es heißt, geliebt zu sein. Und ihr Lieben, ich glaube, dass David sehr wohl den Unterschied kannte zwischen der göttlichen Liebe und der Liebe seines leiblichen Vaters. David kannte den Unterschied zwischen der Liebe seines leiblichen Vaters, der ihn schon zwischendurch mal vergessen hatte. Erinnert euch an die erste Predigt bei der Salbung. Da hat er den Auftrag gekriegt, hol mal all deine Söhne. Der hat den David vergessen. David wusste aber, dass diese Liebe, um die es jetzt hier geht, nicht die Liebe des leiblichen Vaters ist, sondern die Liebe des göttlichen Vaters. Die Liebe, die eine ganz andere Dimension beinhält. Denn Gott vergibt Schuld und die Schuld ist weg. Da gibt es kein Aber mehr. Gott liebt ohne Bedingungen. Gott spricht und er steht zu 100% hinter dem, was er sagt. Gott übersieht niemals eins seiner Kinder. David erlebt diese Liebe Gottes und er war in ihr gegründet. Und indem er so viel Liebe Gottes erfahren hat, war er auch befähigt, diese Liebe weiterzugeben. Indem ihm bewusst war, was er selbst alles bekommen hat, konnte er auch weitergeben. Und genau dieses Prinzip, in dem David lebte, finden wir auch im Neuen Testament. In 1. Johannes 4, 7 bis 12 steht Folgendes. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit uns von unseren Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Das ist genau das Prinzip, wonach David auch gelebt hat. Dass er hat als erstes die Liebe Gottes für sich erlebt und konnte daraus seinen Sohn Absalom lieben. Ich glaube, dass das eigene Erleben und das Bewusstsein von der Liebe Gottes der wohl entscheidendste Faktor in jedem Leben ist. Dieses Erfahren der Liebe, der göttlichen Liebe, hat Auswirkungen auf unser Handeln, auf unser Denken, auf dem, wie wir miteinander umgehen. Das sehen wir in David, wenn er mit Absalom umgeht. Und ich möchte dich fragen, sieht man das auch in deinem Umgang, in der Familie? Und hier möchte ich gar nicht so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, sieht man das? Sondern vielmehr mit dem, sieht man das? Und euch die Einladung nochmal wirklich, wirklich präsentieren. Gott möchte dir Tag für Tag seine Liebe zeigen. Er möchte, dass du diese Liebe annimmst und dass du dich geliebt fühlst und weißt, damit du es schlussendlich an die anderen Menschen weitergeben kannst. Kannst du dich an den Moment erinnern, als dir klar geworden ist, dass Jesus für dich aus lauter Liebe am Kreuz gestorben ist? Krass. Ich habe am Schreibtisch gesessen und habe gedacht, spätestens wenn ich das sage, muss ich doch was tun in den Gesichtern. Macht das noch was mit euch? Macht das was mit euch, diese Liebe, die ihr erfahren habt, dass Jesus für dich gestorben ist? Kannst du dich da noch dran erinnern? Was setzt das in dir für Bewegung? Kannst du dich daran erinnern, was Gott dir alles vergeben hat? Kannst du dich an die vielen Momente erinnern, wo Gott dir Weisung für dein Leben gegeben hat und dir gesagt hat, was als nächstes dran ist? Einfach weil er dich liebt und weil er für dich sorgt? Ich möchte dich herzlich einladen, dass du dir dieser persönlichen Erleben seiner Liebe neu bewusst wirst. Denn das ist das Fundament der Liebe, woraus du andere lieben kannst. Und wenn du das selbst noch nie erlebt hast, wenn du jetzt keine Ahnung hast von dem, was ich gerade gesagt habe, dann möchte ich dich echt einladen und dir sagen, dass es Gottes Wille ist, dass du diese Liebe spürst und erlebst. Gott hat Jesus, seinen einzigen Sohn, für dich am Kreuz sterben lassen, damit du diese göttliche Liebe bekommst und auch die Vergebung deiner Sünden bekommst. Und wenn du dich nach dieser übernatürlichen Liebe sehnst, die alle menschliche Liebe übersteigt, dann lade ich dich herzlich ein, dass du Gottes sagst und dass du ihm sagst, Jesus, ich möchte diese Liebe spüren in meinem Leben. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass er dir diese Liebe schenken wird. Denn Gott selbst ist die Liebe in Person. Und genau dieses Erleben dieser göttlichen Liebe, dieses Fundamentes, macht den Unterschied im Umgang miteinander. Das ist ganz, ganz entscheidend und grundlegend. Und dieses Fundament hatte der David. Gleichzeitig müssen wir aber auch beim Bibellesen ehrlich hinsehen und feststellen, dass auch ein David nur ein Mensch war. Auch ihm fiel es, trotz dieses Liebesfundamentes, nicht immer leicht, seiner Familie und in unserem Beispiel Absalom immer mit dieser hundertprozentigen Liebe zu begegnen. Das sehen wir auch in der Geschichte mit Absalom und David an mehreren Stellen. Das ist also nicht nur, dass David einmal in seinem Leben oder in dem Umgang mit Absalom dieses Problem hatte, sondern an mehreren Stellen. Eine Stelle habe ich mir mal rausgegriffen. Als David zu Absalom sagte, hey, du darfst wieder aus dem Exil nach Hause kommen, zurück nach Jerusalem, da sagte er das mit einem Aber. Er sagte, dass er kommen darf, aber dass er nicht ihn sehen möchte. In 2. Samuel 14, 23, 24 steht, und Joab ging nach Geschur und holte Absalom nach Jerusalem zurück. Doch der König erließ folgenden Befehl. Absalom soll in sein Haus gehen, aber er darf mir nie unter die Augen kommen. Deshalb lebte Absalom wieder in seinem Haus, aber den König sah er nicht. Was für eine krasse Entscheidung. Hierdurch hielt David Absalom bewusst auf Abstand. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gar nicht so sehr auf die Frage eingehen, warum hat David das gemacht? Vielleicht, weil er der König war. Vielleicht, weil er dem Absalom noch nicht zu 100% vergeben hat. Da kann man ganz, ganz viel reininterpretieren. Ich möchte mich festhalten an dem Fakt, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Er hat gesagt, jawohl, ich möchte, dass wir das so leben. Und er hat sich bewusst dazu entschieden, seinen Sohn auf Distanz zu halten. Und dieses Verhalten ist ein ganz, ganz menschliches Verhalten. Ich glaube, dass David hier trotz seines Liebesfundamentes mit seiner Menschlichkeit konfrontiert wurde. Und hier können wir jetzt ganz schnell sagen, ja David, ne, voll vergeigt. Nee, ich glaube, wir müssen ehrlich zu uns sein und echt mal auf unser Leben schauen und ehrlich werden und gucken, wie schnell passiert uns das denn? geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir in unserer Menschlichkeit an der vollkommenen Liebe scheitern? Dass wir Menschen, denen unsere Liebe eigentlich zu 100% zusteht, diese in Teilen bewusst oder unbewusst entziehen? Da gibt's keine Umarmung mehr. Da wird der Sex gestrichen. Da hört man auf, aufrichtig miteinander umzugehen. Da spricht man nur noch das Nötigste. Das geht erschreckend schnell und fängt in ganz kleinen Teilen an. Schon mitten im normalen Familienalltag. Wie viel schneller ist es getan, wenn wirklich krasse Dinge passieren? Annähernd ähnlich wie bei David. Wenn sich das eigene Kind bewusst gegen Gott entscheidet. Wenn der Ehepartner eine Entscheidung trifft, die man so gar nicht verstehen kann. Wenn das Kind in einer Partnerschaft lebt, die uns gar nicht gefällt und unseren Werten entgegensteht. Wenn Sünde begangen wurde. Und schneller als wir denken, passiert uns genau dasselbe, was David passiert ist. Wir bemühen uns vielleicht, noch die äußere Form zu wahren, aber in unserem Herz entsteht eine Distanz. Und ihr Lieben, Distanz und Liebe passt nicht zusammen. Man kann niemanden von Herzen lieben, wenn man ihn auf Distanz hält. Trotz des Liebesfundamentes, welches David hatte, ist ihm diese Reaktion passiert und nicht nur einmal. David kam deutlich hier an seine menschlichen Grenzen. Genauso wie wir auch zwischendurch an unsere menschlichen Grenzen kommen. Aber David blieb dabei nicht stehen. Er schaffte es zunehmend, Absalom seine Liebe zu zeigen und mit ihm zu begegnen. Wie hat er das geschafft? Er hat sich immer wieder neu von der Liebe Gottes auffüllen lassen. Er hat immer wieder Zeiten in der Gemeinschaft mit Gott verbracht. In Davids Leben sehen wir das sein Leben lang. Das ist echt etwas, was man über Davids Leben sagen kann. Sein Leben lang haben wir immer wieder diese Momente, wo er Zeit mit Gott verbringt. So auch in der Zeit, als David auf der Flucht vor Absalom war. In der Bibel steht, dass er da Richtung Ölberg ging. Und der Ölberg ist in der ganzen Bibel ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. David ging hin, wurde aufgefüllt und konnte weitergeben. David selbst brauchte dieses ständige Aufgefülltwerden mit der Liebe Gottes. Allein dieses einmalige Wissen, dass er geliebt ist, reichte da nicht aus, sondern er brauchte es immer wieder, von der Liebe Gottes aufgefüllt zu werden. Wo merkst du, dass du mit deiner menschlichen Liebe am Ende bist und an deine Grenzen stößt? Wo brauchst du die übernatürliche Liebe? Ich möchte dich so sehr einladen, dass du ehrlich wirst vor Gott und dass du ihm sagst, wo bei dir diese Punkte sind. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was können das für Punkte sein? Das müssen nicht immer die großen, krassen Dinge sein. Ich weiß aus meinem Alltag, als Mama und als Ehefrau, als Schwester und als Tochter, dass ich manchmal mit meiner menschlichen Liebe einfach am Ende bin. Pubertät ist, wenn die Eltern komisch werden. Puh, das ist echt eine Herausforderung, auch für mich als Mama. Ja, das fühlt sich manchmal an, wie gefühlt, ich komme an meine Grenzen. Auch das ist ein Punkt, wo ich immer wieder auftanken muss bei Gott. Oder ihr lieben Eltern, die hier eben standet mit den kleinen Kindern, diese Nächte, wo man alles andere macht, nur nicht schläft. Wo man morgens in den Spiegel guckt und sich selbst nicht erkennt. Und denkt, boah. Hey, das ist Familienalltag, aber sie bringen uns doch an unsere Grenzen. Und dann soll man noch entspannt morgens sein und aufstehen, gut aussehen, völlig entspannt und voller Liebe sein. Ja, also ich bin da mit meiner Grenzen, ich bin da konfrontiert. Ja, genauso kann ich mir vorstellen, wenn ich demente Eltern zu pflegen habe, Tag für Tag, liebevoller Beständigkeit zu erklären, dass ich die Tochter bin. Zu erklären, dass dieser Becher zum Mund gehört und den Becher zu reichen und beim Trinken zu helfen. Immer in Ruhe und Gelassenheit. weil wenn man selbst aufgeregt ist, überträgt sich das so schnell. Und man hat nicht immer diese Ruhe und Gelassenheit. Das sind doch diese Momente, wo wir an unsere Grenzen kommen, trotz unseres Liebesfundamentes. Und da ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder neu von der Liebe Gottes erfüllen lassen, genauso wie es David war, gemacht hat. Wann hast du dich das letzte Mal in die liebevollen Arme Gottes begeben und dich einfach von ihm lieben lassen? Wenn das schon lange her ist, dann tauche heute in diese Erfahrung der göttlichen Liebe neu ein. Lass dir doch heute neu von Gott ins Ohr flüstern, wie sehr er dich lieb hat. Lass dir heute in sein Herz schreiben, wie sehr er dich liebt, trotzdem, dass er dich kennt. Ich glaube, dass uns das nur so gelingen kann, dass wir mit Menschen und in unserer Familie gut miteinander umgehen können, in echter, aufrichtiger Liebe. Aus uns heraus können wir diese Liebe nicht produzieren. Doch wir können uns immer wieder befüllen und beschenken lassen. Dann schaffen wir es auch in schwierigen Situationen, den Menschen angebracht und liebevoll entgegenzutreten und ihnen zu begegnen. So wie David das erlebt hat, kannst du das auch erleben. Wir werden jetzt gleich in eine Zeit des Lobpreises gehen. Das kann deine Zeit des Auftankens werden. Jesus ist hier und möchte dir begegnen. Dir, der du noch nie Gottes Liebe gespürt hast. Dir, der du ein neues, stärkeres Fundament seiner Liebe brauchst. Dir, der du vielleicht einen leeren Liebestank hast. Gott ist die Liebe in Person. Und er möchte dir gerade jetzt ganz nahe kommen. Werde doch ehrlich zu ihm und sag ihm, wo du an deine menschlichen Grenzen kommst. David war ehrlich vor Gott. Lest mal die Psalme, der war wirklich ehrlich vor Gott. Und ich lade dich ein, dass du im wahrsten Sinne des Wortes dich wie ein Kind verhältst. Du bist sein Kind. Und wisst ihr, wie Kinder das tun, wenn sie Liebe brauchen? Die kommen einfach auf den Schoß der Eltern. Egal, ob das in dem Terminkalender der Eltern steht oder nicht. Die kommen, die nehmen sich das und die kuscheln sich das. Eben musste ich schmunzeln, als ich unten beim Essen saß. Da kam meine Rika und sagte, oh Mama, ich möchte einfach kuscheln. Sie hat sich das einfach genommen. So machen Kinder das. Und wisst ihr was, so dürfen wir das auch bei unserem himmlischen Vater machen. Komm du auf seinen Schoß, gerade jetzt in der nächsten Zeit, und lass dich neu von seiner Liebe füllen. Und wenn du möchtest, dass, wenn du diese Liebe noch nie erlebt hast und du möchtest diese Liebe erleben, diese göttliche Liebe, die die menschliche Liebe übersteigt, dann lade ich dich ein, dass du zum Gebetspunkt gehst. Dort sind liebe Menschen, die mit dir beten. Und dann sag Gott es. Sag Gott, dass du diese göttliche Liebe in deinem Leben spüren möchtest. Dort hinten darfst du auch gerne hingehen, wenn du Gebetsanliegen hast. Manchmal ist es hilfreich, miteinander zu beten. Da sind liebe Personen, die gerne mit dir beten und wo du gemeinsam vor Gott dein Anliegen zu Gott bringen kannst. Wisst ihr, wir als Gemeinde sind eine Gemeinde, die einen Hunger danach haben, dass Gott zu uns spricht. Wir wollen, dass Gott redet in unserer Gemeinde. Und deswegen möchten wir offen sein für Dinge, die Gott in unsere Mitte hineinlegt, durch Bilder, durch Gedanken, durch Bibeltexte. Und wenn du gleich etwas für uns als Gemeindefamilie empfängst, dann darfst du sehr gerne auch da zum Gebetspunkt gehen. Da sind Personen mit einem orangenen Schild um. Denen sagt es einfach und sie werden schauen, ob sie es in den Gottesdienst einbringen. Ich lade dich ein, dass du aufstehst. Und dass du dich positionierst als ein Kind deines himmlischen Vaters. Und dass du jetzt einfach echt das tust, was dir gut tut. Und wenn es dir unbequem ist zu stehen, dann setz dich hin als ein Zeichen, dass du auf dem Schoß deines Vaters sitzt. Mach es dir bequem in Gottes Gegenwart und lass dich füllen von seiner Liebe. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du immer da bist, dass du die Liebe in Person bist. Gott, und ich bete, dass du deine Liebe jetzt ausschüttest über jeden von uns. Du siehst, wo wir an unsere menschlichen Grenzen kommen. Gott, und ich erwarte, dass du diese menschlichen Grenzen sprengst durch deine göttliche Liebe. Gott, ich bete, dass du uns befähigst, die Menschen zu lieben, so wie du sie liebst. Ich danke dir für dein Handeln und ich gebe dir alle Freiheit, jetzt zu handeln, so wie du es möchtest. Füll uns auf mit deiner Liebe, begegne uns mit deiner Nähe, zeig du uns dein Herz.